Ich denke, da gleich die Predigt kommt, werden wir für die Kinder noch beten, dass Gott euch viel Spaß und Segen schenkt. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du für jeden etwas hast. Und wir bitten dich jetzt, dass du die Mädels miteinander segnest, dass du ihnen viel Freude schenkst miteinander beim Hören auf biblische Geschichte, beim Spielen oder Basteln oder was auch immer. Herr, sei du bei ihnen und segne du sie. Amen. Dann viel Spaß euch. Ich schätze mal, es geht jetzt los, denke ich mal. So, wer sich traut? Von den Kindern. Und schön, wenn ihr anderen alle hier bleibt. Liebe Gemeinde, Familie, das ist unser Thema für diesen Sonntag, für die Predigt. Es gehört zum biblischen Konsens, dass Familie eine göttliche Stiftung ist, nicht etwas, was Menschen sich ausgedacht haben. Familien verdienen besonderen Schutz. Familie trägt Verantwortung für die Generationen. Familie ist das Versorgungssystem zur biblischen Zeit, wohl dem, der viele Kinder hat, die Rentenversicherung. Familie ist der Ort, in dem Kinder Gottes Wort hören. Familie ist ein Ort, an dem Kinder behütet aufwachsen können, einen verlässlichen Schutzraum haben. Familie ist überhaupt Lebensraum. Lebensraum für Menschen, die sonst keinen Lebensraum haben. Damals für unverheiratete Frauen war ganz wichtig, dass da die Familie war. Für Verwitwete, für Knechte und Mägde, die wurden alle in der Großfamilie aufgefangen. Familie nimmt Gottes Schöpfungsgedanken auf, als er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und schafft die Familie. Familie ist alles unter der Maßgabe, dass es gut läuft, natürlich. Ort der Geborgenheit und Nähe. Familie ist ein Lernort. Wir können lernen, Fehler zu machen, mit Emotionen umzugehen, Krisen zu bewältigen. Wir lernen, wie wir uns versöhnen. Familie ist Experimentierfeld, um etwas Neues auszuprobieren, um Ideen einzugeben. Familie ist Ort der Weltgestaltung. Da fängt es an, die Welt zu verändern in der Familie. Familie war und ist schöpfungsmäßig ein durch nichts zu ersetzender Platz. Das kann man nicht anders machen. Familie ist ein Rahmen, der Rahmen, den Gott uns zum Leben gibt. Raum zum Leben, für Erwachsene, für Kinder, für das Miteinander. Familie ist auch heute immer noch das soziale Netz, wo wir Kontakte haben, enge Kontakte, die uns stärken und unterstützen. Und wenn es gut läuft, ist Familie ein Ort, der uns auffängt, wenn uns Schlimmes passiert. Ich sagte das schon bei der ersten Predigt zum Thema Familie und ich sage das nochmal, weil ich das so schön finde. Jemand sagte, Familie ist, wo man nicht rausgeworfen wird. Wo man einfach zueinander steht, egal was für Bockmist man gemacht hat. Die Familiengeschichten in der Bibel zeigen ganz unterschiedliche Facetten. Die ideale Familie suchen wir vergebens. Die Familiengeschichten der Bibel erzählen nämlich, was sich unter den Menschen zugetragen hat. Und siehe da, es waren auch nur Menschen damals. Es sind Erzählungen aus dem echten Leben, mit echten Katastrophen, mit echtem Leid, mit echtem Verlust und echten Auseinandersetzungen. Mit vielem Schönem, Echtem, aber eben auch mit diesen Tragödien. Kain und Abel, eine Tragödie, ein Bruder ermordet seinen Bruder. Oder Josef und seine Brüder. Von Anfang an ziehen sich Themen wie Eifersucht und Neid und Unsicherheit und Trennung durch diese Geschichte, durch diese Familie. Oder Jakob und Esau, wieder Brüder. Jetzt nichts gegen Brüder, aber die tauchen halt öfter mal auf. Eine Geschichte von Betrug und von Trennung. Und Jakob und Lea und Rahel, eine Dreiecksgeschichte, nicht wirklich vorbildhaft für unsere Familien heute. Da geht es um Neid und Eifersucht, um Kampf um Anerkennung und Liebe und Nachkommenschaft. Wenn wir uns die Familiengeschichten der Bibel angucken, dann sehen wir da viel Zerbruch, vieles, was nicht gelingt. Die Familien in der Bibel sind nicht geschützt vor Leid und Krisen. Sie erleben genau nämlich das. Beispiel Ruth. Die Geschichte einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes und dann nach dem Tod ihrer zwei Söhne in der Fremde lebt. Übrig bleibt sie mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Es ist wahrscheinlich nicht ein Familienleben, wie man es sich erstmal so wünscht. Schwere Schicksalsschläge muss sie erleben. Und ist das überhaupt noch Familie, was da übrig bleibt? Schwiegermutter mit zwei Schwiegertöchtern, die aus einem anderen Kulturkreis stammen und wenig gemeinsam haben? Ein anderes Beispiel, die Familie Jesu. Auch die Familie Jesu ist keine Bilderbuchfamilie, in der alles glatt läuft. Allein der Beginn, es beginnt mit einem Skandal, wenn auch unverschuldet, aber ein Skandal. Die Mutter wird schwanger, ohne verheiratet zu sein. Kein guter Anfang für eine Familie damals. Jesus wächst mit einer Art Stiefvater auf, wenn ich Josef mal so bezeichnen kann. Auch nicht unbedingt ideal. Und so geht es weiter. Jesus läuft als Teenager quasi von zu Hause weg. Auch wenn sie damals gerade nicht zu Hause waren. Aber er entfernt sich von der Familie und stürzt seine Eltern in Sorge. An einer Stelle lässt Jesus seine Mutter und seine Geschwister einfach im Regen stehen. Man ruft ihm nach, aber er kümmert sich gar nicht darum. Er distanziert sich ausdrücklich von ihnen und erklärt sie zu seiner Nichtfamilie. Das ist skandalös. Sowas macht man nicht. Weder damals noch heute. An anderer Stelle weist Jesus seine Mutter scharf zurecht, als sie meint, es besser zu wissen, was er jetzt zu tun hat. Und die Geschwister, sie erklären ihn für verrückt. Das ist also wirklich keine harmonische Familie, keine Idealfamilie. Liebe Gemeinde, die Bibel beschönigt nichts und wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele aufzählen. Sie malt eben nicht das Bild von Idealfamilien. In meinen Augen macht es die Bibel nur umso glaubwürdiger, dass man diese Stellen nicht rausstreicht, wo es um Stress in der Familie geht, sondern wo es einfach berichtet wird, wie Familie damals war. Heil und perfekt? Nee, ganz bestimmt nicht. Und wenn wir ehrlich sind, ist das auch näher an unserem Erleben. Perfekt sieht anders aus, wenn wir vielleicht manchmal von außen den Schein erwecken, als wäre unsere Familie zumindest nahe dran am Perfektsein, muss man manchmal nur ein bisschen tiefer blicken und bohren und schon sieht man, das Bild dieser Idealfamilie bekommt doch Risse. Da gibt es auch Dinge, da kommen Dinge ans Tageslicht, die alles andere als perfekt sind. Schwere Schicksalsschläge, Trennung, Verlust, finanzielle Not, Alkoholismus, Missbrauch, Verzweiflung, verpasste Chancen, Versagen. Liebe Gemeinde, der Familienbegriff in der Gesellschaft hat sich stark verändert, über die Jahrhunderte hinweg. Die Familie, die gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt verschiedene Familientypen heutzutage. Verheiratet, nicht verheiratet, Einelternfamilie, verwitwet, geschieden, Patchworkfamilien, Pflegschaft, um nur einiges aufzuzählen. Und es wird immer mehr und bunter. Und einiges davon erleben wir auch in unseren Gemeinden. Und wir können das nicht zurückdrehen, diese Entwicklung. Ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass es so ist, dass Menschen heute andere Familienkonzepte haben, als wir denken, dass es richtig ist. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass in den biblischen Geschichten, in den Familienberichten, die ja wirklich, Menschen leben in Polygamie, also Abraham hat mehrere Frauen und der war nicht der Einzige. Das würden wir heute, wenn wir das mal uns auf der Zunge zergehen lassen, würden wir sagen, das geht gar nicht. Wie kann so jemand gesegnet sein? Gott segnet nämlich trotzdem. Gott segnet diese Nicht-Idealfamilien. Und das, finde ich, ist eines der spannendsten Dinge an dem Thema Familie. Die Berichte der Bibel bleiben nämlich nicht dabei stehen, dass sie feststellen, oder gibt es Mord und Totschlag und Neid und Eifersucht. Es geht weiter. Es wird davon berichtet, wie Gott in diesen Familien trotzdem wirkt und handelt, wie er sich eben nicht zurückzieht, wie er segnet und auch diese Familien zum Segen macht für andere. Er zieht sich nicht aus Familie zurück, die nicht dem perfekten Image entsprechen. Im Gegenteil, er wirkt in diesen Familien und er benutzt diese Familien. Ich habe gerade über Abraham ganz kurz gesprochen, der Stammvater eines Volkes. Da gab es viel, was nicht in Ordnung war. Abraham, Isaak, Jakob. Aber daraus entsteht ein großes Volk. Oder ein kleines Volk, aber ein Volk. Gottes Volk. Mose wächst auch nicht in einer Idealfamilie auf. Er wird adoptiert und mit seiner Mutter ist es alles irgendwie ein bisschen murksig. Und er wird Anführer eines Volkes. Hiob. Boah, was erlebt dieser Mann für tragische Verluste? Das ist wirklich furchtbar. Viele Mitglieder seiner Familie sterben. Und natürlich gibt es keinen Ersatz. Völlig klar. Und doch segnet Gott am Ende seine Familie wieder neu. Neid und Eifersucht, Verlust der Heimat, Tod geliebter Familienmitglieder, das alles hindert Gott nicht daran, Familien zu segnen und sie zum Segen zu machen. Die Familie Jesu. Aus dieser Familie geht immerhin der Messias hervor. Unser Herr, der für uns Menschen starb, den Gott vom Tod auferweckt hat. Die ganzen Auseinandersetzungen und Krisen in dieser Familie können das nicht verhindern. Gott segnet, Gott beruft trotzdem. Interessant zu sehen, dass dieser Bruch in der Familie Jesu scheinbar gar nicht dauerhaft war, denn ausgerechnet unterm Kreuz gibt Jesus seinem Lieblingsjünger den Auftrag, für seine Mutter zu sorgen. Da wird doch deutlich, wie eng die miteinander verbunden sind. Und übrigens, seine Mutter steht unterm Kreuz. Sie erlebt das alles mit. Sie hat sich nicht abgewandt. Sie hatte mal als junges Mädchen gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das lebt sie, trotz der Krisen. Und nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu finden seine Mutter und die Brüder zum Glauben, die christliche Gemeinde wird ihre neue Heimat. Und sie sind mit dabei, als die Jünger und noch mehr Leute auf den Heiligen Geist warten, den Heiligen Geist zu empfangen. Jakobus wird zum Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Also da passiert eine ganze Menge Gutes. Der Bruch in dieser Familie ist nicht von Dauer. Gott heilt und Gott schafft Neues. Gott segnet diese Familie und er segnet letztendlich uns durch diese Familie, durch Jesus, unseren Herrn. Und dieser Segen wird weiterwirken, ja, bis in alle Ewigkeit, wortwörtlich. Ein anderes Beispiel, wie Gott in nicht idealer Familie handelt und segnet. Aus dem Buch Ruth stammt der Spruch, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Weiß nicht, wer von euch den als Trauspruch hatte, aber der ist sehr beliebt. Man könnte meinen, bei diesem Spruch ging es um eine Vermählung. Nein, es sind die Worte einer Schwiegertochter an ihre Schwiegermutter. Als die Familie auseinanderbricht und eine der Schwiegertöchter sich auf den Weg macht, sie will doch nochmal neu anfangen, ein neues Leben und eine neue Familie, bleibt die andere Schwiegertochter und sagt diesen Satz zu ihrer Schwiegermutter, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Sie gibt dieser Familie, die eigentlich überhaupt gar keine Familie mehr ist, wenn wir das mal genauer überlegen, sie gibt dieser Familie eine Chance. Und sie folgt ihrer Schwiegermutter in deren Heimat, die sie selber gar nicht kennt. Eine Chance für eine zerbrochene Familie. Und sie bleiben Familie und sie werden wieder neue Familie. Und ich finde es sehr bewegend, wie Gott diese Familie wieder neu segnet. Und am Ende, wie heißt das, Ende gut, alles gut? Vielleicht so nicht, aber am Ende steht tatsächlich wieder eine neue Heirat und ein Sohn, beziehungsweise ein Enkelsohn ins Haus. Und die Schwiegermutter Ruth nimmt diesen Sohn als ihren Enkel. Sie kann ihn in den Arm halten und letztendlich ist das Obed, der Vater von Isai, der Vater des großen Königs David. Wenn das kein Segen ist. Gott segnet diese zerbrochene Familie. Und wir reden heute noch von dem, was da passiert ist. Das Leben dieser Familie wird heftig durchkreuzt und Gott macht etwas Großartiges und Bedeutsames daraus. Ein anderes Beispiel, Hagar. Man redet viel von Abraham und Sarah, aber da war auch noch Hagar, diese ägyptische Magd, die ihrer Herrin dienen darf und die der Familie einen Sohn gebären darf, bis dieser Sohn zum Problem wird, weil er die Position des Sohnes, der dann kommt, in Gefahr bringt. Und so wird Hagar, die alleinerziehende Mutter, mit ihrem Sohn letztendlich dazu gezwungen, in die Wüste zu fliehen. Der sichere Tod. hätte Gott sich nicht zu dieser Frau gestellt. Gott wendet sich dieser Frau zu, Hagar, die nicht zu diesem Volk gehört, die einen anderen Kultur- und Religionskreis angehört, eine ungeklärte Familiensituation aufweist. Und diese Frau findet Gottes Mitleid. Ihre familiäre Situation ist für Gott kein Grund, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil. Gott wirkt aktiv. Er redet mit ihr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Diese Worte werden zum Inbegriff der Gottesbegegnung. Sie ist die Erste, die diese Worte hört. Fürchte dich nicht. Gott handelt nicht nach dem Motto, keine heile Familiensituation, dann tut's mir leid, dann kann ich auch nichts mehr machen. Nee, im Gegenteil. Gott sieht sie, er begegnet ihr, er kümmert sich um sie. Er gibt ihr das, was sie zum Leben braucht, sodass sie sich schließlich wieder neu auf den Weg machen kann in ein neues Leben und in die Aufgabe und Herausforderung, sich um ihren Sohn zu kümmern. Gott schenkt Hagar ein neues Leben und eine Bedeutung. Sie wird von Gott in seine Geschichte mit eingebunden. Sie wird wie Sarah Stammmutter eines großen Volkes. Eigentlich hätte man die Geschichte auch rausnehmen müssen, glaube ich. Also wenn es nach uns gegangen wäre, schätze ich, hätten wir sie eher gestrichen. Irgendwie passt das doch alles nicht. Hagar wird hier die erste alleinerziehende Frau im Alten Testament, die quasi eine Art Zustimmung Gottes hat. Ja, du bist von mir gesegnet, auch in deiner ungeklärten Familiensituation. Ich bin mit dir. Gott liebt eben auch sie und Ismael. Liebe Gemeinde, natürlich wünschen wir uns heile Familien. Das ist ja völlig klar. Natürlich wollen wir keine Trennung und natürlich sind grundsätzlich zwei Eltern für ein Kind besser als eines. Die gute Nachricht lautet, dass Gott auch trotz unserer unvollkommenen Familien eben in diesen unvollkommenen Familien wirken will und kann. Dass er segnen will und kann und dass er diese Familien zum Segen machen kann und will. Wir müssen nicht perfekt sein, abgesehen davon, dass wir das gar nicht können. Gott will, ich sage es jetzt mal ganz persönlich, in deiner Familie Gutes tun und bewirken. Gott gibt deine Familie nicht auf. Er liebt deine Familie. Gott will in deiner Familie wirken und etwas Gutes bewirken. Liebe Gemeinde, Gott will, dass wir in unserer Familie Liebe erleben und wohl dem, der das tut. Er will, dass wir auch lernen, Liebe weiterzugeben. Er will, dass wir ihn erleben. Und Gott will noch mehr. Gott will auch Veränderung. Dass er auch ungeklärte Situationen segnet, heißt nicht, dass er sich nicht auch Veränderung wünscht und nicht auch Veränderung schaffen kann. Natürlich. Gott will Versöhnung. Dass wir aufeinander zugehen, auch in Familie. Wie viel Leid ist in Familien, weil Menschen sich nicht versöhnen? Gott will segnen. Und Gott will uns gebrauchen als Familie in dieser Welt. Er will uns benutzen, um anderen Menschen Wärme zu geben. Die eigenen Kinder, die Enkelkinder, aber auch Menschen darüber hinaus. Gott wirkt, und zwar trotz Leid, das wir erleben in Familie, trotz Streit, trotz Verlust, trotz Versagen, trotz Brüchen in Beziehungen, trotz Krankheit. Das Großartige ist, dass Gott die Möglichkeiten hat, Dinge zu verändern und dass er aber auch schon wirkt, bevor alles perfekt ist. Guckt euch doch zu Hause nochmal, ich habe das letztes Mal schon gesagt, nochmal ein altes und ein neues Familienfoto an. Und guckt mal auf eure Familie und stellt euch mal vor, Gott will diese Familie segnen. Ich finde das eine großartige Vorstellung, das nicht nur hier zu wissen, sondern das wirken zu lassen, dem in meinem Herzen wirklich Raum zu geben. Meine Familie, die über die Welt verstreut ist, das kann ich ja nun so sagen. Gott will diese Familie segnen, das glaube ich fest. Und das glaube ich auch für uns alle. Rechne damit, dass Gott deine Familie segnet. Wir sind ja manchmal eher so, sagen, naja, gucken wir mal, was so passiert. Also ich habe jetzt nichts gegen diese Haltung, aber die Einstellung ist, glaube ich, nicht immer hilfreich. Sondern die Einstellung, ja, Ich rechne damit, dass du große Dinge tust. Das tut manchmal weh, weil es nicht sofort passiert. Aber manchmal tut Gott nichts, weil wir nicht damit rechnen. Manchmal macht er das trotzdem. Aber vielleicht erwartet er jetzt gerade darauf, dass wir wieder etwas von ihm erwarten. Und trauen wir doch Gott zu, dass er Dinge kann, die wir nicht können. Sei nicht neidisch auf andere Familien. Ich glaube, als Teenie hat man das immer so, ne, dass die anderen Eltern immer irgendwie cooler sind als die eigenen. Ich glaube, das zieht sich durch, dass wir manchmal Familien sehen, wo wir denken, Mensch, oh, aber die haben nicht so viel Leid in ihrer Familie erleben müssen wie wir. Und wir neidisch werden. Sei nicht neidisch. Ich glaube, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat, dass du in deiner Familie bist. Nimm deine Familie aus Gottes Hand. Eine kleine Einschränkung. Möglicherweise gilt das nicht, wenn du dort wirklich Schlimmes erlebst. Dann ist das wahrscheinlich ein anderes Thema und dann musst du vielleicht auch was dagegen tun. Wahrscheinlich, mit Sicherheit. Aber wenn es so einigermaßen normal läuft. Und liebe Gemeinde, lasst uns auf das sehen, was Gott kann und nicht nur auf das, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Oder auf das, was wir menschlich gesehen können. Gott kann so viel mehr. Wir leben von Gottes Möglichkeiten, nicht von unseren Möglichkeiten. Wahrscheinlich macht ihr das alle schon, aber bete für deine Familienangehörigen. Auch für die, denen es scheinbar gut geht. Und denk nach, überlege mal, was Gott bereits in deiner Familie Gutes getan hat. Deshalb das alte Familienfoto. Guck mal, was da schon Gutes war. Und überleg mal, alleine oder mit deiner Familie, je nachdem, was so geht, gibt es vielleicht für euch als Familie eine besondere Aufgabe? Etwas, was ihr zusammen machen könnt und sollt. Vielleicht eine andere Familie besuchen, für sie beten. Und wenn es in deiner Familie nur dich gibt, der mit Gott unterwegs ist, dann gib du Gott den Raum, den er haben will. Du kannst das für die anderen nicht machen, aber für dich. Lade Gott ein, in deiner Familie zu wirken, auch wenn die anderen noch nicht mitmachen. Fang du an. Ich glaube, dass Gott wirklich unsere Familien segnen will. Und ich wünsche uns das, dass wir das erleben. Gott segne uns und unsere Familien. Amen.